Ja, guten Morgen. Ich möchte die nächsten 60 Minuten ein bisschen was erzählen über das Thema Mobility und da speziell, was das Thema Mobility für uns als Entwickler, als Projektleiter, als Entscheider bedeutet. Wir werden sehen, es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen, denen wir uns heute stellen müssen. Es ist ja auch schon angesprochen worden in der Keynote vorhin. Wir haben ganz, ganz viele neue Szenarien, auf die wir uns einstellen müssen, haben eine ganze Menge auch an Devices, die auf einmal auftauchen, die wir unter Umständen unterstützen müssen. Wir werden so ein bisschen gucken, was bedeutet das von der Entwicklungsseite, was bedeutet das auch für den ALM-Prozess, was bedeutet das generell in der Art, wie wir Software machen, Release-Zyklen, solche Geschichten. Wir werden sehen, dass auch sag mal, entwicklerfremde Themen auf einmal mit eine Rolle spielen, ne? So Usability und solche Sachen. Das ist so ein bisschen das, um was es gehen soll. Ich möchte an der Stelle einen Überblick geben über das Themenspektrum, was mit Mobile Development einhergeht. Wir werden heute im Laufe des Tages noch verschiedene Sessions sehen, die dann noch einzelne Aspekte darin vertiefen. Und ja, gut, mein Name ist Jörg Neumann. Ich bin Berater aus Hamburg, arbeite bei der Firma Arcando, berate Firmen bei der Einführung von Software, bei der Implementierung von Software, speziell im Mobility-Umfeld, App-Entwicklung und alles, was damit zu tun hat. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, Unterstützung brauchen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail oder sprechen Sie mich einfach an. Ich bin heute und morgen auch noch hier. Gut, ja. Beim Thema Mobility fällt uns als erstes ein, ja, so die üblichen Geschichten, ne? Ich habe irgendwie ein iPhone oder so ein Galaxy oder ich habe ein iPad, irgendwelche Tablets, Smartphones. Das ist ja auch schon relativ unüberschaubar geworden, ne? Die Smartphones werden immer größer, die Tablets werden immer kleiner. Tja, jedes Jahr neue Modelle und was wir vor allen Dingen sehen, verschiedene Plattformen, ne? Im Wesentlichen haben wir so die drei großen Plattformen: iOS, Android, Windows. Ja, und da sehen wir eben die verschiedensten Diversierungen, ne? Wir haben vielleicht am Anfang so bei dem Mobility-Thema einfach nur so an so ein Smartphone gedacht, dann kamen die Tablets dazu. Ja, jetzt stellen wir fest, irgendwie schwappt das dann in den PC-Bereich auch um. Wir haben so Convertibles, ne? Da nehme ich irgendwie das Display ab, dann habe ich ein Tablet und pack das wieder drauf, dann habe ich einen vollwertigen Desktop-Rechner. Tja, die Grenzen der Geräte verschwimmen. Und was noch mehr verschwimmt, ist auch die Art, wie wir arbeiten. Also diese Zeiten, wo wir also früher einfach zu Hause so unseren privaten PC hatten und bei der Arbeit unseren PC, das gibt es natürlich auch noch, aber diese Grenzen verschwimmen immer mehr. Ich habe immer mehr eine Vermischung von Privatem und Geschäftlichem und mit dem einhergehend habe ich auch eine viel größere Auswahl an Devices. Ja, also jeder hat irgendwie ein Smartphone, ne, einige haben vielleicht auch ein Tablet, ein PC haben wir irgendwie alle, mindestens einen. Ja, das heißt, irgendwie ein riesen Blumenstrauß an Geräten. Zu Hause haben wir vielleicht dann noch irgendwie so ein Smart TV oder irgendwelche Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, dann verschiedenste Eingabevarianten, die jetzt auf einmal auftauchen, ne? So Kinect, so Gestensteuerung oder irgendwelche VR-Brillen. Also das Spektrum wird breiter, ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, wir trennen jetzt einfach mal Business und Privat. Wie gesagt, das wird halt immer schwieriger, weil das miteinander verschmelzt. Und weil wir ja eben in der Vergangenheit schon gesehen haben, dass viele von diesen Innovationen, die anfangs im privaten Bereich waren, immer mehr in den geschäftlichen Bereich rüberschwappen. Das heißt, das sind unter Umständen vielleicht auch so Sachen, mit denen wir uns in Zukunft auch beschäftigen müssen. Weil ich natürlich als Benutzer das ganz gerne habe, wenn ich mir eine App kaufe, dann läuft die irgendwie ja, auf meinem Smartphone, vielleicht läuft die dann auch noch auf meinem Tablet. Cool wäre, sie würde auch noch auf meinem PC laufen, zu Hause läuft sie vielleicht noch auf meinem Smart TV. Keine Ahnung, ne? Da haben wir hier so eine Kinect, da gibt es nicht nur die typische Kinect fürs Heim-Entertainment, sondern es gibt auch ein Industrieprogramm dafür. Das heißt, immer mehr kommen so diese spielerischen Ansätze, die wir so von zu Hause kennen, schwappen die so ins Business über, sodass das unter Umständen sein kann, dass wir eben viel mehr Devices und viel mehr Eingabe Varianten auch unterstützen müssen. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass mein Benutzer, für den ich die Software schreibe, immer am Schreibtisch sitzt, vor seinem PC mit seiner Tastatur und seiner Maus, sondern das wird alles ein bisschen bunter. Ne? Jetzt kommen irgendwie noch so Brillen, ne? So Virtual Reality Brillen, Uhren, irgendwelche Fitnessarmbänder, tausend Sachen. Ne? Und auch da ist es wieder so, tja, wo hört da das Private auf, wo fängt das Geschäftliche an? Es gibt jetzt schon eine ganze Reihe von interessanten Innovationen, gerade was so Virtual Reality angeht, für die Industrie. Ja? Also kurzum, wir stellen fest, es wird immer bunter, im Auto auch. Ne? Da habe ich dann irgendwie in meiner Head Unit auch noch irgendwelche Apps. Alles verschmilzt. Ja? Und spätestens im Auto, tja, was will ich denn da sehen? Will ich da Privates sehen? Klar. Will ich Geschäftliches sehen? Ja, irgendwie auch. Okay, also was ist das für eine Plattform? Ist das eine Plattform für uns, weil wir geschäftliche Anwendungen bauen? Tja, das kann gut sein. Ja, was wir feststellen ist einfach, das Thema ist nicht irgendwie Mobility im klassischen Sinne, sondern diese verdammte Diversierung. Ja? Tausend Sachen, tausend Plattformen, tausend Devices. Ich habe ganz, ganz viele unterschiedliche Betriebssysteme, die ich unterstützen muss unter Umständen, die ich auch mit ganz anderen Tools und vielleicht auch mit ganz anderen Programmiersprachen anprogrammieren muss. Ganz andere APIs, das heißt, ich bin nicht mehr in meiner gewohnten Welt unterwegs, sondern ich muss mich mal ein bisschen links und rechts auch umschauen, was da sonst noch gibt. Ja, dann sehen wir, dass zunehmend auch so Hardware und Software verschmelzen. Ja, das ganze IoT-Thema spielt auf einmal damit rein. Jeder baut auf einmal irgendwelche Gadgets, die auf den verschiedensten Plattformen laufen, auf Windows, auf Android, auf iOS. Tja, was ergibt das in Summe? Neue Herausforderungen für uns. Und deswegen glaube ich, dass das eine ganz gute Idee ist, sich erstmal zu vergegenwärtigen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo alles ständig im Wandel ist. Also ich komme noch aus einer Zeit, da hat man irgendwie gute alte Desktop-Anwendungen gebaut auf der Windows-Plattform. Die hat man dann schön, da hat man so ein Konzept geschrieben und dann so hat man schön wasserfallartig so dieses Projekt da abgearbeitet. Und dann war man dann irgendwann fertig und hat man das ausgerollt und ein kleines Setup geschnürt. Ja, diese Geschichten funktionieren heute so nicht mehr, weil ich eben auf einmal viel mehr Anforderungen habe. Da kommt der Geschäftsführer und sagt, hey, du hast ja eigentlich eine ganz tolle Desktop-Anwendung geschrieben, sag mal, kann ich die auch auf dem iPad verwenden? Theoretisch schon. Praktisch müsste man jetzt erstmal wieder ein Projekt von machen, bis dann irgendwer anders um die Ecke kommt und meint, hey, ich hab doch gesehen, du hast doch da so eine schöne iOS-App gebaut, irgendwie, sag mal, habt ihr die auch für Android? Ja? Oder kann ich nicht irgendwie Teilbereiche davon irgendwie auch auf meinem Fitnessarmband oder auf meiner Uhr sehen, wenn ich da morgens am Joggen bin, dass ich schon mal weiß, oh, die Produktion läuft gerade heiß, ich muss vielleicht nach Hause. Keine Ahnung. Das sind alles so Sachen, die können vielleicht kommen, vielleicht auch nicht. Bloß Fakt ist, dass wir mit den klassischen Ansätzen, die wir bisher gefahren haben, also ich habe eine mehr oder weniger monolithische Software, die genau auf einer Plattform läuft, wahrscheinlich in Zukunft Probleme kriegen werden. Und dass wir die Art, in der wir die Software bauen, nämlich unter Umständen so schön wasserfallartig, dass ich das auch ändern muss, weil eben alles viel schneller wird. Ne? Agiles Vorgehen ist natürlich da ein großes Thema, dass wir versuchen, den Time to Market irgendwie zu adressieren, dass wir ganz schnell auf neue Anforderungen reagieren können und ganz schnell unsere Software dann auch am Laufen haben für die jeweilige Plattform. Das wäre zumindest mal so der Wunschtraum. Was bedeutet das für uns? Zunächst mal ist es eine super Idee, mal eine Cross-Plattform-Strategie sich mal zu überlegen. Was ist unsere Strategie in unserem Unternehmen oder für unsere Kunden? Wie gehen wir jetzt mit dieser Diversierung um? Was sind die Plattformen, die wir vielleicht unterstützen sollten? Was sind die Plattformen, die wir unterstützen müssen? Was sind die richtigen Strategien? Vor allen Dingen auch natürlich Strategien, die dann irgendwie auch lebbar sind. Ja, weil wir haben natürlich alle nur begrenzte Ressourcen, also das macht sicherlich jetzt auch keinen Sinn, erstmal 10 iOS und 10 Android und 10 Windows-Entwickler einzustellen und die jetzt irgendwie auf alles loszulassen, was da irgendwie so kommt. Sondern das hat ganz viel ja auch mit Transformation zu tun. Ich habe schon eine ganze Menge von Entwicklern. Ne? Und dann müsste ich vielleicht gucken, was wäre jetzt der intelligenteste Weg, diese Entwickler ein Stück weit zu transformieren, eben auch in eine Richtung, die irgendwas mit Cross-Plattform zu tun hat. Wir werden das später noch sehen, da gibt es verschiedenste Varianten. Was auch eine super Idee ist, ist heute Software so zu bauen, dass sie architekturell in der neuen Welt zu Hause ist. Das bedeutet, ich habe so einen Mobile-First-Ansatz, ja, dass ich sage, okay, vielleicht alles, was ich auf dem Client habe, das ist responsive Design zum Beispiel. Ne? Ich versuche Oberflächen so zu bauen, dass sie theoretisch auf verschiedensten Displaygrößen funktionieren. Ne, weil ja auch die Zeiten vorbei sind, dass ich irgendwie meinen Benutzern sagen kann, hey, bei dieser Desktop-Anwendung ist eine Mindestauflösung von 1024 mal irgendwas erforderlich. Ne? Sondern der Benutzer erwartet, das Zeug soll einfach überall laufen. Ne? Das haben wir im Web, das haben wir auf dem Desktop. Das ist so ein Trend. Ne? Dann bei den Backends ist es so, dass ich mich zum Beispiel gar nicht mehr darauf verlassen kann, dass ich mit meinem Backend ständig quatschen kann. Weil wir in einer mobilen Welt leben, da habe ich vielleicht auch mal Funklöcher, da kann alles Mögliche passieren. Also die Zeiten, wo ich am Schreibtisch sitze mit meinem Netzwerkkabel und weiß, ich habe immer hinten mein Backend, wird auch schwieriger. Ja, da muss ich dann über sowas wie Offline-Fähigkeit nachdenken. Damit einhergehend Synchronisation, schwieriges Thema. Ja, das sind alles so Herausforderungen, die auf einmal dann damit einhergehen, dass ich mir Gedanken machen muss, vielleicht läuft mein Backend auch gar nicht mehr wie gewohnt irgendwie in meinem Rechenzentrum, vielleicht laufen da Teile auch einfach in der Cloud. Weil wir ja auch feststellen, wenn wir über Mobility reden, dann bedeutet das, ich muss raus aus diesem Intranet. Ich muss vielleicht auch in der Lage sein, von unterwegs aus der Bahn mein Backend zu erreichen. Ne, und dann geht es wieder los, dann muss ich irgendwie gucken, wie kriege ich das, wie kriege ich den Zugriff auf mein Rechenzentrum hin. Ne? Mache ich eine DMZ, mache ich Cloud, das sind alles so Fragestellungen, kommen wir auch später noch zu. Ja, und dann stellen wir fest, die Usability ist ein großer Faktor. Das ist zumindest ganz wünschenswert, wenn wir uns da viel mehr mit beschäftigen würden, weil Benutzer heute auch ein ganz anderes Nutzerverhalten haben als früher. Früher war das okay, da habe ich dem Benutzer ne, so eine riesen Desktop-Anwendung gebaut, die funktioniert so ein bisschen wie so ein Werkzeugkasten. So Benutzer, kannst dich halt hier bedienen, musst halt selber wissen, was du vorhast, musst halt selber wissen, wie du das jetzt hier alles bedienst. Da gibt es vielleicht noch eine Anwenderschulung, ne, wo der Benutzer die 3547 Features der Software erlernt. Ja, das funktioniert heute auch nicht mehr. Heute lädt sich jeder irgendwelche Apps aus dem Store und erwartet, dass er sofort versteht, wie die funktionieren. Ja, oder wie ich immer sage, auf dem Smartphone gibt es keine F1-Taste. Ne? Das sind alles so Geschichten, tja, wo dann natürlich auch die Anforderungen der Benutzer einfacher, schwieriger werden. Ne? Weil die sagen, warum kann eigentlich die Software, die ihr baut, wieso kann die nicht so einfach sein wie so ein iPhone? Das geht auch privat und so, wenn ich meinen ganzen Kram da habe, in meiner Apple-Welt da bin, das ist alles so intuitiv und schön und toll, Animationen und das ist so schön multitouch-fähig und das ist so richtig toll. Ja. So, und ihr kommt jetzt wieder mit euren grauen Fenstern und Textboxen und Buttons und das ist irgendwie alles so schwierig. Ja, das sind alles so Herausforderungen und auch da, glaube ich, macht es wirklich Sinn, in dem ganzen Projektstress für einen Moment mal einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, was sind denn meine Hausaufgaben für die nächsten x Jahre? Und da ist es eben, glaube ich, erforderlich, einfach in einem größeren Rahmen zu denken, mal über das hinauszugehen, was wir jetzt tun. Natürlich kann man immer dran festhalten und sagen, bei uns ist das ganz anders im Unternehmen. Wir haben unsere Benutzer, die wollen weiterhin ihre Desktop-Anwendungen und das läuft hier auch alles super und da will gar keiner Mobile und das ist alles, nein, ich bin links und rechts taub und nein, meine Benutzer wollen das so. Also ich bin ja auch total innovativ, von mir aus könnten wir ja alles Mögliche, aber nee, meine Benutzer wollen das nicht, ne? So, ne? Bis dann irgendwie die Tür aufspringt, der Chef schweißgebadet irgendwie dasteht und sagt, verdammt, wir müssen jetzt ganz schnell handeln, die Konkurrenz hat die ganze Software irgendwie auf dem iPad am Laufen, verdammt, wir müssen jetzt was tun. Ne? Und dann kommen irgendwie wir als Entwickler oder Entscheider auf einmal irgendwie ins Schwitzen und denken, wie kommen wir denn jetzt mal eben in 2 Monaten von 0 auf 100? Ja? Und das ist so ein bisschen die Geschichte, auf die wir uns natürlich vorbereiten können. Ja, gut, Gucken wir also, was haben wir denn für Plattformen? Ne, wir haben natürlich irgendwie ja, die drei großen, Android, iOS, Windows. Jetzt kann man sich's natürlich leicht machen und einfach gucken, okay, wie ist denn die Marktdurchdringung von diesen Plattformen? Und sagen, na gut, Android hat so um die 80% in Deutschland. Ja gut, nehmen wir Android, oder? Gut, bis der Chef kommt und sagt, ich habe aber so ein schönes neues iPhone. Ich brauche das aber auch. Oder wir feststellen, wir schreiben Software für Kunden. Wollen wir den Kunden vorschreiben, was er sich für ein Smartphone kaufen? Funktioniert irgendwie auch nicht mehr so gut, ne? Was noch viel schlimmer ist, ist, dass das nur Plattformen sind. Die Devices dahinter, die sind noch mal viel breiter, ne? Bei Android gibt es ein paar tausend verschiedene Devices. Die haben unterschiedlichste Formen und unterschiedlichste Funktionalitäten, ne? Apple geht auch immer mehr in die Breite, was das Produktportfolio angeht. Microsoft natürlich auch. Und es verschieben sich auch ständig diese die Marktdurchdringung. Ne? Dann hat Microsoft mal wieder einen Lauf. Die kommen dann jetzt im Moment gerade ganz gut wieder vorwärts mit dem Windows Phone. Und mal gucken, was jetzt mit Windows 10 wird. Da wird die Sache dann auch nochmal wieder ein bisschen interessanter, weil Apps dann auf einmal auch so als Fenster auf einem Desktop laufen. Tja, schwierig. Ja, vielleicht taucht morgen auch noch ein ganz neuer auf. Irgendein neuer Mitspieler, ne? Irgendeine neue Plattform oder eben eine Unterplattform. Tja, das heißt, wenn ich mich heute für irgendeine Plattform entscheide, ist das höchstwahrscheinlich die falsche Entscheidung, weil es heute nicht mehr darum geht, genau die richtige Plattform zu finden, sondern besser ist es, von vornherein davon auszugehen, dass wir Cross-Plattform unterwegs sind. Okay, vielleicht sage ich aber auch, naja, fangen wir mal erstmal an. So, ne? Also Android hat eine ziemlich große Durchdringung im Mobility-Umfeld. Okay, jetzt bauen wir mal eine App. Ja, dann machen wir einfach Android. Was brauchen wir dafür? Wir stellen mal einen Entwickler ein, der fängt ganz kräftig an zu codieren in Eclipse. Ja, dann machen wir ein bisschen QA, Test, Release, Zeng, Haken hinter. Ne? Dann kommt aber unter Umständen irgendwie einer ums Eck und will das Ganze nochmal auf iOS haben. Naja, gut, was machen wir? Ne? Stellen uns einen iOS-Entwickler ein, der macht dann mit Xcode ganz verrückte Sachen. Ne? Wieder Test, Release, Peng, fertig. Gut. So, wenn wir jetzt schon zwei Plattformen haben, ne, und stellt man vielleicht fest, oh, eigentlich jetzt so langsam irgendwie kommt das Windows Phone irgendwie in die Gänge, da haben wir auf einmal eine größere Marktdurchdringung. Gut, dann machen wir halt auch noch eine Windows Phone App, so klar, Entwickler einstellen. Ne, dann machen wir dann Entwicklung mit Visual Studio, ne, QR, Test, Release, fertig. Okay, was stellen wir da in Summe fest? Wir haben natürlich dreimal Kosten für Entwickler, wir haben dreimal den Aufwand für die Entwicklung, das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden. Ja, QA-Test natürlich auch nochmal, mal drei, auch wieder mit Kosten verbunden. Dann stellen wir fest, wir müssen irgendwie jetzt gucken, dass wir die Release-Zyklen jetzt irgendwie harmonisieren, ne, weil die unterschiedlich fertig sind und vielleicht ne, hat jetzt die App irgendein Backend, ja, und die neue Backend-Funktionalität muss natürlich synchron laufen mit den unterschiedlichen Apps, sodass das dann alles noch irgendwie funktioniert. Tja, so, und dann müssen wir irgendwie diesen ganzen Kram noch synchronisieren, ne? Diese ganze Bande an Entwicklern, dann haben wir da noch eine Handvoll Backend-Entwickler, die da auch noch ganz lustiges Zeugs machen. Also ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, das ist schon ein ziemlich harter Job. Ja, das klingt jetzt erstmal alles so ganz locker. Gut, da haben wir halt ein paar Entwickler, die kümmern sich dann um den Kram. Aber es geht jetzt ja auch nicht darum, irgendwie einmal diese App zu schreiben, sondern das ist natürlich ein Projekt, was dann auch irgendwie eine Zukunft hat, idealerweise. Ja, da gibt es dann Version 2, Version 3, zwischendurch gibt es eine neue iOS-Version. Ne? Dann sagt Apple zwischendurch, ach du, wir machen jetzt nur noch 64-Bit, stellt alle eure Apps um. Ja, dann gibt es eine neue Android-Version, die hat jetzt vielleicht auch noch einen anderen Compiler oder eine neue Virtual Machine. Dann gibt es eine neue Windows-Version, jetzt mit Windows 10, alles viel schöner, alles viel hübscher. Ja. Das heißt, wir haben sowohl neue fachliche Anforderungen, neue technische Anforderungen. Das ist schon ein ganz schöner Zoo. Und das dann alles so irgendwie im Griff zu behalten, ist jetzt nicht so ganz einfach. Ja, ich meine, was könnte man jetzt tun, um aus diesem Dilemma rauszukommen? Ne, die Idealvorstellung da ist es natürlich zu sagen, komm, wir packen das jetzt irgendwie alles zusammen und versuchen irgendwie einen Entwicklungsstack zu haben. Das wäre natürlich cool. Ne? Das war irgendwie vielleicht sogar mit Visual Studio, können wir unser gewohntes Know-how nutzen und dann einfach unseren Kram machen. und trotzdem alle drei Plattformen unterstützen. Vielleicht auch noch eine vierte oder fünfte, je nachdem, was so kommt. Das wäre zumindest mal so die kecke Vorstellung. Jetzt gibt es da verschiedenste Ansätze und auch verschiedene Extreme. Extrem 1 ist natürlich die native App. Das ist das, was wir gerade gesehen hatten. Ich habe einen Android-Entwickler und der hat das voll drauf und macht damit Java und kennt die ganze Android-Plattform und macht und tut. Ja? Das heißt, der holt das Maximum aus der Plattform raus. Das heißt, geilste User Experience, aber hat auch nur eine, wir haben halt auch nur eine Plattform. Und es ist natürlich auch relativ aufwendig. Das heißt, was jetzt den Kostenfaktor angeht. So, und auf dem anderen Extrem, ne, wenn wir jetzt mal gucken, eigentlich wollen wir die Kosten niedrig halten für eine Cross-Plattform-Entwicklung und möchten möglichst viele Plattformen adressieren, ist das Einfachste erstmal wieder so eine Web-App. Okay, ich habe dann halt irgendwie so, ne, mache ich ein bisschen mit HTML und ein bisschen JavaScript. Ja, guck mal, läuft in jedem Browser, läuft auch auf der ganzen mobilen Plattform, zack, Problem gelöst. Das kann okay sein, wenn ich, wenn es jetzt darum geht, irgendwie, dass ich meine Webseite vielleicht mobilisieren will. Ob das so als Anwendungsplattform taugt, schwierig. Ne? Wir haben jetzt keine Device-Features da drin. Die User Experience ist jetzt auch nicht so, wie es vielleicht, wie es der Benutzer gerne hat, beziehungsweise auch gewöhnt ist. Ne? Dass so eine iOS-App fühlt sich dann halt auch wie eine iOS-App an. Ne? So dieses Thema. Ja, und auch da natürlich wäre jetzt der ideale Ansatz Cross-Plattform. Also jetzt mit irgendeiner Art von Technologie dieses Gap zu schließen, auf der einen Seite so viele Plattformen wie möglich unterstützen, das für am besten ganz geringe Kosten, weil ich vielleicht wirklich auch nur ein Team haben möchte und nicht irgendwie drei Teams. Und trotzdem möchte ich aber eben auch die beste User Experience. Ja, und da gibt es jetzt eben genau drei Ansätze, die ich da fahren kann. Die klassische Web-App haben wir gerade schon gesehen, wo es im Prinzip einfach darum geht, ich habe eine Webseite. Okay, die hat dann ein bisschen responsive Design, die layoutet sich dann irgendwie ganz toll. Da gibt es wunderschöne JavaScript-Frameworks, alles gut. Nur, was wir eingangs gesagt haben, zum Beispiel dieses Thema Offline-Fähigkeit, da wird es natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger. Ne? Oder Device-Features. Ich habe eine ganze Menge tolle Devices und die können ganz viele tolle Sachen. Ne? Die haben natürlich alle eine Kamera, da gibt es Geräte, die können irgendwie NFC, vielleicht möchte ich das auch mitverwenden. Das ist ja das, was gerade im Business-Umfeld den Mehrwert dann ausmacht. Ne? Das ist auch eine wichtige Erkenntnis vielleicht, dass es vielmehr darum geht, im Geschäftsumfeld Prozesse zu optimieren und nicht einfach nur Software zu mobilisieren. Also eine SAP-Eingabemaske auf dem Smartphone zu bedienen, ist vielleicht nicht so richtig cool. Dann habe ich zwar das SAP-Frontend mobilisiert, aber ob das jetzt irgendwem was bringt oder ob das jetzt irgendwas verbessert. Also das ist, würde ich sagen, so eine Geschichte. Wobei dieser Ansatz natürlich vollkommen okay ist, wenn ich irgendwie, sagen wir mal, irgendeine Art von Katalog-App habe, wo es eigentlich nur darum geht, so Read-Only vielleicht mal dem Kunden irgendwie so ein bisschen ein paar schöne Fotos und ein bisschen Beschreibung zu zeigen. Okay, da brauche ich ja keine Offline-Fähigkeit, dann habe ich keine Eingabe, das mag auch okay sein. Oder wenn ich eben eine öffentliche Website habe, dann ist es sogar Pflicht heutzutage, dass die natürlich irgendwie auch eine mobile Variante hat oder zumindest irgendwie responsive Design beherrscht. Gut, ja, dann gibt es so diesen hybriden Ansatz auf Cordova-Basis, wo ich im Prinzip meine App mit HTML und JavaScript schreibe, die dann aber in einem nativen Container abläuft und ich die Möglichkeit habe, eben per JavaScript auch native APIs anzusprechen. Das, würde ich sagen, ist ein ganz guter Ansatz, wenn ich so ein bisschen aus dem Web komme und so meine Entwickler HTML und JavaScript ganz gut beherrschen. Hat so ein paar Limitationen oder ein paar Schwierigkeiten, gerade was in Richtung Usability zielen, kommen wir gleich auch noch zu. Performance und auch so dieses Native Feeling ist vielleicht da nicht ganz so, aber ist durchaus ein Weg, den man einschlagen kann. So, und dann haben wir noch etwas, ich habe es mal Shared Native genannt, wo wir zum Beispiel mit Tools wie Xamarin die Möglichkeit haben, native Apps zu schreiben, aber mit einer Plattform. Visual Studio, C#, ein Entwicklerstack, mehrere Plattformen. Ja, und das ist, finde ich, im Moment die eine der spannendsten Entwicklungen, weil die Xamarin-Jungs das schon ganz gut beherrschen, die Komplexität dieser jeweiligen Plattform, das heißt die ganzen Plattform-APIs, alles das, was da so an Unique-Features in diesen Plattformen drinsteckt, so zu verpacken, dass ich das als C-Sharp-Entwickler einfach ganz normal ansprechen kann, so wie ich das gewohnt bin, oder eben mit Xamarin Forms auch eine Technologie habe, wo ich einfach mit C-Sharp und mit SAML die Oberflächen mache und ein Programmiermodell habe, was auf allen drei Plattformen funktioniert und am Ende dann eben trotzdem native Apps rauskommen, die die gleiche Performance haben, die gleiche User Experience haben. So, diese Varianten haben wir. Stellt sich da wieder die Frage, was ist denn jetzt so der optimale Weg? Ne? Wir haben schon über das Thema gesprochen, Apps versus Mobile Web. Ne? Also ist es einfach nur eine Webseite, die ich mobilisiere, oder ist das wirklich irgendeine Art von Anwendung? Ist es eine Anwendung, dann hat die eine ganz andere Charakteristik. Stichwort Offline-Fähigkeit, User Experience, Prozessmobilisierung. Das heißt, ich bin viel dichter am Benutzer dran im Idealfall und versuche ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen und nicht einfach nur ein Frontend für irgendein Backend bereitzustellen. Im Idealfall, wie gesagt, kann man so und so machen. Wir haben gesehen, Business und Consumer, ja, ist so ein Bereich, klar, das verschmilzt immer mehr, aber wir haben natürlich heute schon, sehen heute schon so Geschichten, wenn ich eine Consumer-App schreibe für eine breite Audience, ist auch da wieder erstmal das Thema, was tut die App? Die muss jetzt vielleicht nicht zwingend offline-fähig sein, weil, naja, so ein Consumer jetzt damit jetzt vielleicht gar nicht so richtig groß arbeitet, sondern das ist vielleicht, keine Ahnung, also sagen wir mal, nehmen wir mal die Twitter-App. Ja, das ist natürlich cool, wenn die offline-fähig wäre, ne, was sie zu teilen auch ist, ist jetzt aber nicht unbedingt zwingend. Wenn ich jetzt gerade irgendwie keine Connection habe und deswegen gerade keine Twitter-Feeds lesen kann, ja, dann finde ich das vielleicht schade, das ist jetzt aber irgendwie kein Beinbruch. Wenn ich im Arbeitsumfeld bin und kann meine Arbeit nicht weitermachen, ne, weil ich in einem Funkloch stehe und verliere dann jetzt einfach mal 1-2 Stunden, ist das natürlich doof. Ne? Also auch da wieder die Wichtigkeit von dem, was ich da mobilisiere, ist entscheidend. Ne? Das Look and Feel haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist so das, was ich so mit Usability auch meine. Ne? Der Benutzer ist hat sich an bestimmte Patterns gewöhnt, seine Smartphones. Ne? Die iOS-Leute kennen das irgendwie, habe ich immer eine bestimmte Art von Page-Transitions, von Eingabegesten, die ich gewohnt bin. Das geht einem ganz schnell so in Fleisch und Blut über. Und was da sehr häufig auftritt, ist dieses Phänomen, dass der Benutzer sich wundert, also diese App, die sieht eigentlich so aus, als wäre sie eine native iOS-App. Aber irgendwie fühlt die sich komisch an. Das merkt man aber auch nur häufig bei Apps, die häufig im Gebrauch sind. Ne? Die Facebook-App ist so ein bekanntes Beispiel. Ne? Facebook hat am Anfang gemeint, das ist eigentlich am coolsten, wenn wir unsere App einfach mit HTML5 machen, dann läuft die einfach überall. Zack, einmal entwickelt, Haken hinter. Dann haben die irgendwie ganz miese Bewertungen gekriegt, weil, tja, irgendwie fühlt sich komisch an. Und dieses fühlt sich komisch an ist sehr, sehr subjektiv und hat mit sehr vielen kleinen Feinheiten zu tun, mit der Performance, mit der, wie reagiert die Oberfläche, wie fühlt die sich an. Das merke ich aber auch nur dann, wenn ich eine App habe, mit der ich ständig arbeite. Ne, wenn ich also ständig irgendwie bei Facebook unterwegs bin und irgendwie jede Stunde da mal irgendwie gucke, ne, oder der Twitter-Client, genauso so eine App, die ich dann irgendwie ständig im Zugriff habe. Da merke ich sowas. Bei Apps, die ich jetzt mal irgendwie mehr optional habe und da vielleicht mal gucke, so für alle paar Wochen mal irgendwie, da spielt das dann wieder nicht so eine Rolle. Also auch da, oder das ist sicherlich auch ein Faktor. Unique OS-Features sagte ich schon, wenn ich jetzt bestimmte Device-Features nutzen möchte. Ne? Vielleicht habe ich bei Apple habe ich so iBeacon und HealthKit und 1000 Sachen, die irgendwie sehr speziell sind auf der Apple-Plattform, wo es vielleicht auch nicht immer ein Pendant auf den anderen Plattformen gibt. Ja, möchte ich eben, sagen wir mal, wirklich das Maximum aus der jeweiligen Plattform rausholen, ist es natürlich auch immer ganz gut, wenn ich möglichst dicht dran bin. Deployment spielt da auch rein, wobei das jetzt gerade was den hybriden und den nativen Ansatz angeht, sich nicht großartig unterscheidet, aber Deployment ist zumindest mal ein Thema, über das muss ich mir immer einen Kopf machen, weil wir ja heute schon in einer Welt leben, wo wir jetzt keine Setups mehr verteilen, sondern wir haben irgendwie einen App Store, ne, der ist entweder public oder er ist private. Ne, wenn er private ist, müssen wir uns schon wieder Gedanken machen über sowas wie Mobile Device Management. Ne. Deployment ist ein Thema, was auf jeden Fall immer für eine Menge Diskussionen sorgt, aus meiner Erfahrung. Ne? Weil natürlich immer so die Fragestellung ist, ich habe so eine App entwickelt, warum kann ich die nicht einfach irgendwie auf meinem Device laufen lassen? Warum ist das alles so kompliziert? Da müssen dann irgendwelche Developer-Lizenzen gekauft werden und irgendwelche Zertifikate irgendwie ausgeliefert werden. Boah, ist das schwierig. Kann ich das nicht einfach mit dem USB-Stick da einfach in mein Tablet stecken? So, ja. Tja. So einfach ist die Welt nicht mehr und das hat ganz viel mit Security zu tun. Und der erste Reflex bei diesem Thema ist auch häufig, oh nee, Public Store, nee, das ist doch hier für uns intern hier so unsere App. Wieso soll ich die denn öffentlich in Store stellen? Dann sieht die ja jeder. Tja, okay, warum ist das schlimm? Ich meine, sucht irgendwie konkret einer nach App XY? Vielleicht. Ich habe das häufig auch gehabt, solche Diskussionen mit ISVs. Ich sage, ey, das ist doch euer Business, Software zu schreiben für eure Kunden. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn er sie in Store stellt? Dass ihr neue Kunden kriegt. Das ist doch euer Business. Dann versucht doch gar nicht irgendwie, euch eigene Deployment-Modelle auszudenken, um die App zu eurem Kunden zu kriegen. Es gibt einen öffentlichen Store, da kommt jeder ran. Das ist auf der anderen Seite dann wieder eine super einfache, vorhandene Deployment-Infrastruktur. Okay, ja, was aber ganz, ganz wichtig auch ist, bei der Entscheidung, mache ich irgendwie eher den HTML-Weg oder mehr den nativen Weg, ist vor allen Dingen die Development-Skills. Also ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, dass wir irgendwie ja, unsere 20 .NET-Entwickler nehmen und sagen, Jungs, ihr zieht euch jetzt alle HTML, CSS und JavaScript rein. Und warum? Weil wir das jetzt sagen. Das macht Sinn. Ne? Dann sind wir irgendwie safe. Genauso wenig macht das Sinn, dass wir jetzt irgendwie alle Objective-C lernen oder das lernen oder das lernen. Wenn man Leute hat mit einem Web-Background, dann haben die natürlich eine ganz andere Performance auch und einen ganz anderen Background in diesen Themen, HTML, CSS, JavaScript, das ist für die das natürliche Arbeitsumfeld. Auf der anderen Seite ist für einen .NET-Entwickler natürlich C-Sharp und das .NET-Framework das Thema. Das heißt, es ist eine super gute Idee, auch mal zu gucken, was ist so unser Schwerpunkt, auch von den Skills her. Ja, Usability, sagte ich schon, spielt eine super große Rolle. Zumindest sollte sie das, wenn man wirklich gute Apps baut, weil man sonst feststellt, achte ich nicht auf Usability, dann erreiche ich genau eins, nämlich, dass meine App keiner benutzt. Das kann schlecht sein, wenn ich irgendwie damit Geld verdienen will. Das kann aber auch schlecht sein, wenn ich kleine Business-Apps baue für mein Unternehmen oder für meine Kunden und da eine Menge Geld und Arbeit reinfließt, so eine App zu entwickeln und ich nachher feststelle, da hat keiner Bock drauf. So will keiner arbeiten. Weil das irgendwie super kompliziert ist von der Bedienung und da gibt es ganz viele Pflichtfelder, die muss ich ja ausfüllen, ne, weil man viel eben auch so den Background hat eben so vom Desktop, ja, ich mache da so ein großes Formularfenster, da gibt es dann ganz viele Labels und Textboxen und ja, und dann gibt es so Pflichtfelder und da muss ich das alles ausfüllen. Immer dran denken, der Benutzer hat unter Umständen keine physische Tastatur und hat vielleicht auch keine Maus, ne? Und wir wollen jetzt ja auch nicht irgendwie eine vorhandene Software einfach nur mobilisieren, sondern wir wollen einen Prozess mobilisieren. Das heißt, eine super gute Idee ist, sich erstmal anzugucken, was tut der Benutzer? Was ist denn genau der Case? Was ist der Prozess? Da bin ich nämlich viel, viel dichter dran. Ich sagte vorhin, Desktop-Anwendungen sind so wie große Werkzeugkästen. Ne? So am besten erstmal komplett blanker Hintergrund und dann irgendwie 1000 Menüs. So, Benutzer, jetzt musst du dir mal entscheiden, was möchtest du denn gerne tun? Viel besser ist es, kleine spezialisierte Apps zu schreiben, die einen wirklichen Mehrwert bringen, weil sie den Benutzer bei dem unterstützen, was er tut. Auf dem Desktop habe ich vielleicht 3, 4, 5 Anwendungen parallel offen und springe zwischen denen hin und her, was auch nicht wirklich cool ist, aber das ist so die Realität. Auf mobilen Devices tue ich sowas nicht. Wenn meine eine App meinen Prozess unterstützt, dann nutze ich sie, wenn nicht, dann halt nicht. So, und dabei spielt eben zum Beispiel auch eine Rolle, dass so Oberflächen touch-optimiert sind, weil ich eben keine physischen Devices da dran habe, keine Tastaturen, keine Mäuse, solche Sachen. Ne? Nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Ne? Ich möchte jetzt vielleicht, ich habe vielleicht so eine kleine App, wo ich eine Konferenz plane. So eine Konferenz wie hier. So, dann müsste ich mir erstmal die Karten legen, okay, wie viele Sessions haben wir, wie viele Räume haben wir, wie viele Teilnehmer, um überhaupt mal so eine Kapazitätsplanung zu machen, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ne? So, ne, die Daten, die gebe ich dann jetzt hier ein, ne, so typisches Formular-Ding, ja, und das ist dann vielleicht so eine Web-App. Ich habe sie jetzt ja vielleicht auch bewusst mal ein bisschen schlichter gehalten. Natürlich kann man mit den heutigen Web-Frameworks ganz, ganz tolle Oberflächen machen und Fluent Layout und solche Sachen, ne, aber es ist und bleibt erstmal eine Webseite, ja, und die hat Formularfelder. So, und wenn ich diese Formularfelder ausfüllen möchte, ne, dann geht irgendwie die virtuelle Tastatur hoch und dann fange ich an, darum zu tickern. Was okay ist, wir haben ja hier nur 3 Eingabefelder. Ne, wenn wir jetzt aber vielleicht ganz, ganz viele Parameter erstmal einsammeln müssen, sagen wir vielleicht 20, 30, 40, da wird es dann auch schon ganz schön anstrengend. Ne. Im Prinzip genau das Gleiche, diesmal vielleicht so auch als Hybrid-App gebaut. Das hat dann so eine HTML-Oberfläche, die so ein bisschen so tut, als wäre sie eine iOS-Oberfläche. Ne, mit so einem Table-View, das sieht irgendwie schick aus. Der Benutzer, der denkt, ach Mensch, guck mal, das sieht so aus, wie ich es gewohnt bin auf meinem iPad. Hab so Table-Views, okay, ticker da meine Daten ein. Na gut, das mache ich dann auch mit der Tastatur, alles gut. Ja, kann man alles machen. Wie gesagt, interessant wird es immer dann, wenn ich ganz, ganz, ganz viele Parameter habe, also diesen typischen Data Entry Case. Mein Benutzer erfasst Daten, und zwar richtig, richtig viele Daten und möchte vielleicht auch mit den Daten, die er erfasst, kriegt er eine Response, irgendein Ergebnis, mit dem er dann weiterarbeitet. Also, und das Ganze eben unterwegs und mobil. Ja. So, dritte Beispiel, wenn wir eine native App machen, könnte das vielleicht dann aber auch mal so aussehen. Da braucht man nämlich gar keine Tastatur, da haben wir ein paar Drehregler und den kann ich mit dem Finger dann einfach irgendwie nach links und rechts schieben. Sehe da unten auch gleich in Echtzeit die Ergebnisse, was muss ich wie tun. Ja. Einfach nur, um mal so Denkanstöße zu geben. Vielleicht auch einfach, weil es immer so schwerfällt irgendwie, was ist eigentlich eine Business-App? Ja, sich das vorzustellen oder wie könnte denn sowas aussehen, wo man bei Business-Apps immer davon ausgeht, ja, die sind erstmal grafisch relativ einfach gehalten. Ne? Das ist eigentlich, Business-Apps sind einfach, die haben da ganz viele Formularfelder und die fülle ich dann aus. Das muss nicht so sein und im Idealfall ist es auch nicht so, weil wenn das nämlich so ist, dass das eigentlich irgendwie so ganz, ganz schnöde Oberflächen sind, stelle ich eben ganz häufig fest, dass diese Apps gar nicht verwendet werden. Weil ganz ehrlich, wenn ich 35 Eingabefelder ausfüllen will, dann mache ich das lieber an einem Desktop mit einer Maus und einer Tastatur und spare mir das irgendwie auf dem iPad unterwegs irgendwie sowas zu machen. Ich zeige mal ein Beispiel. Wir haben eine relativ große App geschrieben für die Telefonica, die ist bekannt, O2, die beschäftigen sich sehr viel mit der Akquise von Firmenkunden. Das heißt, die haben eine ganze Reihe von Vertrieblern, die in Unternehmen reingehen und versuchen eben diese Unternehmen für sich zu gewinnen und den Firmentarife zu verkaufen. Und das ist ein relativ komplexer Vorgang. Es gibt eine ganze Menge Tarifoptionen, 1000 Zusatzfeatures, die man da noch irgendwie mitverkauft. Und zudem ist es was sich ständig wieder ändert. Es gibt ständig neue Tarifoptionen, es gibt vor allen Dingen ständig neue Preise. Das heißt, das ist ein relativ komplexer Verkaufsvorgang. Und das ist natürlich zunächst mal eine Herausforderung für den Vertriebler. Auf der anderen Seite ist es schwierig auch für den Kunden überhaupt transparent irgendwie zu verstehen, wie sich diese Preise zusammensetzen und was jetzt überhaupt die kleinen Rädchen sind, an denen man nochmal drehen kann, um den Preis nach oben oder nach unten irgendwie zu beeinflussen. Ne? So, und da haben wir zusammengearbeitet auch mit einer Agentur, die haben ganz schöne Usability-Studien gemacht, die wir dann technisch umgesetzt haben. Ich zeige das nur mal im Groben. Das ist so jetzt muss ich, glaube ich, den Desktop einmal wechseln. Okay. Kleinen Moment. So, ne? So, hier haben wir diese Oberfläche, wo jetzt der Berater mit seinem Kunden zusammen erstmal durchgeht, wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich. Ja, und da sieht man eben schon hier so touch-optimierte Oberflächen. Ich kann halt hier direkt tippen. Ja, das geht dann hier weiter. Da habe ich jetzt gesagt, na gut, ich habe 50 Mitarbeiter, jetzt verteile ich die hier einfach mit so Schiebereglern auf die unterschiedlichen Abteilungen. Dann haben wir hier irgendwie das Nutzerverhalten, was ich hier anpassen kann. Kann hier noch ein bisschen reindrillen und na, nur einfach mal, um ein Gefühl dafür zu geben, so kann eben auch eine Business-App aussehen, die eben dafür optimiert ist, dass sie A, leicht zu bedienen ist, ohne eine Tastatur und B, durch diese Usability eine gewisse Transparenz herstellt. Das heißt, es ist jetzt auch grafisch für den Benutzer oder für den Kunden in diesem Fall sichtbar, wie ist denn das Nutzerverhalten, wie verteilt sich das? Und der Benutzer kann auch dann selber oder der Kunde kann auch selber dann ein bisschen an dem oder an dem Rädchen drehen, um dann das Ergebnis zu beeinflussen. Das einfach nur als einfaches Beispiel mal, wie solche Apps aussehen können. Und da merkt man dann schon, das ist natürlich dann nochmal wieder eine ganz andere Sportart, wo ich mir dann überlegen muss, möchte ich das vielleicht mit SAML machen oder möchte ich das mit CSS machen? Ja? Hängt dann aber auch wieder ganz stark von meinem Background ab. Die Webjungs, die haben keine Angst vor CSS. Ich persönlich habe halt ja, super, super viele Jahre SAML gemacht und native UI-Frameworks. Ich bin eher da zu Hause. So, und das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Das heißt, wenn dann irgendwelche tollen Designvorgaben vielleicht auch von der Agentur kommen und ich muss die umsetzen, kriege ich das hin. Weil die Welt eben nicht nur aus Textboxen besteht. Das ist so eine Erkenntnis, zu der man dann eben kommt. Ja. Gut, so, dann stellen wir fest, wir haben also im Wesentlichen zwei ganz brauchbare Technologien, um Cross-Plattform zu machen. Das eine Cordova-basiert, ne, diese Hybrid-Apps, und auf der anderen Seite die Shared Native Apps mit Xamarin. Und Visual Studio oder Microsoft generell hat sich darauf eingestellt. Microsoft fährt ja auch seit längerem eine Cross-Plattform-Strategie und sagt, okay, auf dem Client machen wir uns jetzt locker. Da gibt es nicht nur Windows, da gibt es auch iOS und auch Android. Und um den Entwickler dabei zu unterstützen, eben auch so eine Cross-Plattform-Strategie zu fahren, machen wir jetzt Folgendes. Wenn wir irgendwie auf dem nativen Weg unterwegs sind, das heißt ganz viel für die User Experience tun wollen, dann gibt es natürlich mit .NET und den Universal Apps eine super Story für Windows-basierte Apps. Aber durch die Kooperation mit Xamarin und die Integration von dem Xamarin Toolset in Visual Studio gibt es eben auch die Möglichkeit, dass ich einfach auch Universal Apps baue, die nicht nur auf der Windows-Plattform gut funktionieren, sondern auch auf iOS und auf Android und dabei eben trotzdem das Ganze in C-Sharp mache mit einem .NET Framework und mit den gewohnten Tools und Technologien. Bin ich eher der Web-Guy, dann komme ich von der HTML-Seite, mache eben Cross-Browser an der Stelle und mache dann weiter, um auf die Plattform dann zuzugreifen mit Cordova. Das heißt, ich habe einen nativen App-Kern. Und dafür gibt es ja auch jetzt Unterstützung von Microsoft. Das heißt, es gibt eine Visual Studio-Integration für Cordova-basierte Apps. Das heißt, ich kann auch da eben sehr, sehr einfach und leicht jetzt Apps schreiben, die auf allen Plattformen laufen und das dann eben mehr mit HTML. Gut, dann gibt es von Microsoft natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt natürlich noch eine Cloud, wo ganz, ganz viele Services bereitgestellt werden, die mich unterstützen. Ich habe mit Visual Studio Online ein Toolset, das mich in meinem Software-Entwicklungszyklus unterstützt. Und das ist jetzt so der nächste Punkt, wo wir feststellen, die Welt ist jetzt doch nicht mehr so einfach wie früher, ne? Weil reden wir über Cross-Plattform, dann reden wir halt auch darüber, dass der Entwickler vielleicht nicht einen PC hat, sondern vielleicht auch einfach einen Mac, ne? Nehmen wir zunächst mal den klassischen Fall. Ich habe einen Windows-Entwickler und der schreibt seinen Code. Ich habe hier mal aufgeführt, wie sieht das im Xamarin-Kontext aus. Ne? Da habe ich dann meinen PC, da läuft dann Xamarin drauf und irgendwie ein Android-SDK und diese ganzen Geschichten. Gut, checke meinen Code ein, ne, im Team Foundation Server, so wie ich das gewohnt bin. So, habe ich jetzt allerdings noch iOS als Zielplattform, dann ist es so, dass iOS-Apps nur auf einem Mac kompiliert werden können. Was bedeutet, ich muss jetzt hinten irgendwo noch so einen Mac-Build-Server haben. Und den muss ich dann auch irgendwie integrieren. Das heißt, ich möchte da ja auch automatisiert Builds machen, Tests machen, solche Geschichten. Und die Ergebnisse sollen natürlich dann auch wieder reinfließen in meinen Team Foundation Server. Was das Source-Control-System angeht, gut, ist das Einfachste, man macht einfach Git, ne? Weil irgendwie Git können irgendwie alle. Das ist okay, wenn es um den Test und um den Bildprozess geht, tja, da wird es dann halt schon ein bisschen schwieriger. Ne? Also ich habe hier auf dem Mac so Tools wie Jenkins, um Builds zu automatisieren. Was da ganz interessant ist, gibt von Microsoft demnächst einen Cross-Plattform-Build-Agent, den ich eben nicht nur auf Windows, sondern eben auch auf Mac laufen lassen kann und ja, kann eben dann überall mit sozusagen dem gleichen Entwickler-Stack arbeiten und da im Zentrum mein Team Foundation Server, wo die ganzen Informationen dann reinfließen. Ja, dann sagte ich, habe ich vielleicht aber auch einen Mac-User, der dann einfach auf dem Mac direkt entwickelt. Da habe ich natürlich das gleiche Thema. Ich brauche eine Integration mit dem Team Foundation Server. Da gibt es dieses Team Foundation Server Everywhere Plugin für Eclipse. Das kann ich da verwenden. Das heißt, die Tools sind da, aber man merkt eben natürlich auch, das ist schon ein bisschen komplexer. Wenn ich über Cross-Plattform rede, dann funktioniert die Welt vielleicht ein bisschen komplizierter, als ich das so gewohnt bin in dem normalen PC-Kontext. Das Gleiche gilt für den Build- und den Testverlauf. Klassischer Ansatz zunächst, ich habe mein Source-Control-System, das ist vielleicht der Team Foundation Server und ich habe meinen Build-Server. Da laufen dann irgendwie die Builds und die Tests und dann läuft das Ergebnis wieder zurück zum Entwickler. Ja, super schöne Story, so einfach ist die Welt. Wenn wir aber über Cross-Plattform reden, dann reden wir darüber, dass wir vielleicht Devices haben, die ganz, ganz viele verschiedene Größen haben, verschiedene Prozessorausstattungen. Also allein im Android-Umfeld gibt es tausende verschiedenster Devices, die die unterschiedlichsten Android-Versionen haben, die die unterschiedlichsten Display-Größen haben. Dann haben wir verschiedenste Auflösungen auf diesen Displays. Es gibt also tausend Sachen, die passieren können. Auch wenn bei mir auf meiner Entwicklungsmaschine, in meinem Simulator alles wunderbar aussieht und meine App toll ist, ja, nur stelle ich meine App in den Store, kann sie potenziell von jedem runtergeladen werden. Und ich habe eben nicht wirklich die Kontrolle über das Device. Ne, morgen kommt vielleicht irgendwie wieder ein ganz neues Device. Das hat dann noch ein viel größeres Display. Also das heißt, es ist schon irgendwie ganz, ganz wichtig, wenn ich Cross-Plattform konsequent mache, dass ich das in meinem Test und in meinem Bildprozess mit berücksichtige. Und der Testprozess sieht dementsprechend in einem Cross-Plattform-Kontext eher so aus, dass ich meinen Source-Control wieder habe. Ich habe natürlich meinen Build-Server so, und habe dann hinten raus vielleicht sowas wie eine Test-Cloud. Das ist zumindest mal eine ganz gute Idee, weil ich jetzt vielleicht nicht so 2.000, 3.000 Devices irgendwie zu Hause rumliegen habe, die ich dann irgendwie alle mit dem Kabel manuell betanke und dann schön mal gucke, wie die App denn da so aussieht. Das heißt, sowas macht man natürlich klassischerweise mit Test-Clouds, wo man Coded UI-Tests schreibt, die quasi automatisiert die App einmal durchgehen und man einmal sozusagen eine Bedienung simuliert. Und diese App zusammen mit den UI-Tests gehen in die Test-Cloud. Da werden die deployed auf ganz, ganz viele Devices und dann laufen diese Tests durch, diese UI-Tests, und die Ergebnisse gehen dann wieder zurück zum Entwickler. Und somit habe ich dann auch einen Ablauf. Ja, das wäre so ein klassischer Aufbau, den man machen kann, und der ist jetzt auch unabhängig davon, ob das jetzt sich um Xamarin-basierte Apps oder Cordova-basierte Apps oder pure native Apps handelt. Das ist ein Aufbau, den brauche ich in jedem Fall. Und was da ein ganz gutes Produkt ist, ist die Xamarin Test Cloud, die eben nicht nur für Xamarin-Apps da ist, sondern die ich eben auch mit nativen oder mit Hybrid-Apps betanken kann. Die stellen ein eigenes UI-Test-Framework zur Verfügung, wo ich eben Tests schreiben kann dann für meine App, schiebe das Ganze in die Cloud, da wird es dann gegen über 1000 Devices getestet, und dann kriege ich ja so nette Reports, wo dann auf Probleme hingewiesen wird, beziehungsweise wo ich dann auch einfach so Screenshots habe und sehe, ah, guck mal, da wird es ein bisschen eng und hier muss ich vielleicht nochmal was machen, also so für die Detailarbeit. Ne? Das, ja. Einzelheiten dazu gibt es in der übernächsten Session. Da ist ja noch der Kollege von Xamarin da, der speziell nochmal die Testcloud vorstellt und zeigt, wie man eben damit arbeitet und wie man solche Device-Tests schreibt. Gut. Ja, dann noch einen kurzen Ausflug in die Architektur. Jetzt haben wir ganz viel über den Client geredet, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz über die Backends reden. Bei den Backends ist es nämlich gar nicht so einfach. Wir hatten gesagt, eine gute Business-App sollte immer offline-fähig sein. Das bedeutet, sie muss in der Lage sein, sich komplett ohne das Backend zu bewegen. Und wenn sie dann wieder online ist, muss sie automatisch synchronisieren. Das bedeutet, alles das, was lokal erfasst wurde, muss ans Backend übertragen werden, und alles, was sich auf dem Backend in der Zwischenzeit so getan hat, muss dann wieder aufs Device, und dann muss das alles einmal sauber synchronisiert werden. Das ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, die eben auch wieder eine gewisse Mehrarbeit bedeutet, beziehungsweise eben auch architekturell so ein bisschen uns zum Umdenken zwingt. Schauen wir uns das zunächst mal an. Ich habe da unten so eine Business-App, und ja, die visualisiert Daten und orientiert sich da ganz schön an diesem Workflow des Benutzers und speichert eben diese ganzen Daten auch lokal, damit sie offline-fähig ist. Okay, gut. Auf dem anderen Ende haben wir ganz viele Backends. Generell ist es eine ganz gute Idee, immer davon auszugehen, dass ich so eine App immer von unten nach oben designe. Das heißt, ich gucke mir erstmal den Benutzer an und seinen Workflow, und dann designe ich eine App für ihn, die ihn bei seinem Workflow unterstützt, und blende dabei völlig aus, wo die Daten herkommen oder wo sie hin müssen. Geht man von oben nach unten, dann sieht man, ach, wir haben da oben unser SAP-System und das hat 35 Felder. Jawohl. Und dann ist natürlich klar, was für eine Art von App da unten bei rauskommt. Ja? Immer beim Benutzer anfangen, nicht beim System. Und wenn ich beim Benutzer unten anfange, dann stelle ich nämlich ganz schnell fest, die Daten liegen nicht nur in einem System, sondern in ganz vielen, weil wir haben es nämlich nicht nur mit strukturierten Daten zu tun, die aus einem ERP kommen oder aus einem CRM, sondern auch mit unstrukturierten Daten. Ja, Bilder, Videos, solche Geschichten. So, um diese ganzen Sachen zu konsolidieren, brauchen wir eine Mobile-Mitteltier, die diese ganzen Daten erstmal zusammenzieht und auch in konsumierbarer Form bereitstellt. Wir wollen ja auch nicht unser ganzes Datenvolumen damit verballern, Tausende von Daten irgendwie von Backends zu holen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Das heißt, Konsolidierung der Daten ist ganz wichtig. Ja, und eben natürlich auch Synchronisation. Also diese Mobile-Mitteltier kümmert sich darum, die Daten anzunehmen, die da lokal erfasst wurden von dem Client, und die dann in die verschiedenen Backends zu schreiben. Und die ist auch dafür verantwortlich, immer mal wieder die Backends zu fragen, gibt es irgendwas Neues für meinen Client? Da spielt natürlich dann auch Security mit rein. Ich muss mir dann gucken, was sind das für Benutzer, Benutzergruppen, Berechtigungen und solche Sachen. Ja, generell einfach als Platzhalter. Die Welt funktioniert eben nicht mehr so, ich habe einen Client und ich habe ein Backend und dann kommunizieren die irgendwie miteinander, sondern das ist das, was ich mit dieser Mobile-First-Architektur gemeint habe vorhin. Dass wir eben immer davon ausgehen, der Client kann komplett offline sein. Und diese Architektur, die kann ich natürlich genauso gut theoretisch auch bei einer Desktop-Anwendung machen. Hat jetzt nicht zwingend was mit Mobility zu tun. Ja. Gut, so, wenn wir das jetzt mal technisch abbilden, dann würde das ungefähr so aussehen. Wir haben eben diese Mitteltier, die macht dann Security, auch Caching ist ganz wichtig. Wir wollen ja nicht irgendwie ständig an die Backend-Systeme ran und die ständig penetrieren, sondern vielleicht werden Daten auch zwischengecached. Synchronisation, da gibt es dann verschiedenste Adapter. Ja, und auf Client-Seite haben wir eben auch so eine Infrastruktur, die dann in so einer App einfach drin sein muss, die eben diese technischen Aspekte dann abdeckt. Ja, so, wie kriegen wir das Ganze gehostet? Klassischer Ansatz, wir haben ein Rechenzentrum, da sind natürlich unsere ERP-Systeme drin und stellen dann unsere Mobile-Mitteltier in die DMZ. Das ist ein valider Weg, das kann man machen. Man muss sich natürlich dann selber kümmern, ne, um das Thema Security und Erreichbarkeit, Skalierbarkeit, diese Geschichten. Ja. Alternativ bietet sich ein Hybridweg an, wo wir natürlich die Backends im Intranet lassen, aber die Mitteltier in die Cloud stellen. Ist von daher natürlich ganz nett, weil wir die Mitteltier dann ausskalieren können, wie wir wollen, wenn wir die Services natürlich richtig implementiert haben und weil wir auf eine ganze Menge interessanter Infrastruktur zurückgreifen können. Ich sagte ja schon, hosten wir das selber, müssen wir uns um Security kümmern, ne? Weil von einem iPhone jetzt irgendwie, da kriege ich jetzt nicht unbedingt so ein Windows-Token irgendwie, den ich mit übertragen kann, um mich in meinem Active Directory anzumelden. Ne? Solche Sachen, das ist natürlich auch wieder was anderes, als wenn ich vom Desktop komme. Ja? So, und da bietet zum Beispiel Azure eine ganze Reihe verschiedenster Services. Ne? Nur mal so die wichtigsten. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, mit Azure Active Directory eine Vertrauensstellung herzustellen zwischen dem Mobile Mitteltier und dem Backend, um eben mein vorhandenes Benutzerrollensystem einfach zu übertragen, auch so ein bisschen in die mobile Welt und habe mit den Azure Mobile Services ein Framework, was sich zum Beispiel um Synchronisation kümmert, ja, oder um Push-Benachrichtigungen. Das sind so Geschichten. Gut, und je nachdem, welche Variante man nimmt, hat man eben ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Arbeit. Gut, fassen wir zusammen. Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass Mobility schon ein Gamechanger ist, dass durch dieses ganze Mobility-Thema die Welt irgendwie ziemlich agil geworden ist, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken wollen, dass irgendwie alles im Umbruch ist und dass wir mit ganz vielen Patterns, mit denen wir früher gearbeitet haben, die heute nicht mehr funktionieren, dass wir uns in ganz vielen Bereichen umstellen müssen. Wir hatten gesehen, vielleicht kommen neue Programmiersprachen mit rein, vielleicht kommen irgendwie neue ALM-Ansätze, die wir da irgendwie mit, oder unseren ALM-Prozess, den wir da anpassen müssen, zum Beispiel im Bereich Testing. Cross-Plattform ist sozusagen das zentrale Thema, um das sich alles dreht und mit der richtigen Cross-Plattform-Strategie kann ich dann aber eben auch partizipieren von diesen ganzen neuen Innovationen. Habe ich das einmal am Laufen, dann kann ich da auch eher agieren als reagieren. Ja, dann bin ich halt nicht mehr der Getriebene von diesen ganzen Entwicklungen, sondern bin vielleicht selbst der Treiber. Gut, ja, also die Kernaussage ist, alte Konzepte müssen überdacht werden oder um es platt zu formulieren, wir müssen alle raus aus der Komfortzone und uns ein bisschen locker machen in alle möglichen Bereiche. Das ist zumindest ein ganz guter Ansatz. Gut, ja, das war's von mir. Gibt's Fragen? Gut, dann bedanke ich mich.